Wir haben seit dem letzten RIG-Meeting, was am 24.03. war, 3 DSR-Sitzungen gehabt, und zwar 25.06.03., 12.13.04. und 10.11.05. Ich greife jetzt aber nur die wesentlichen Themen heraus, weil einige der Themen wurden natürlich in allen 3 oder 2 Meetings behandelt, wie zum Beispiel latente Steuern. Ich gehe da mal durch und ich konzentriere mich jetzt wirklich auf die wesentlichen Dinge insgesamt. Wir werden nochmal eine Unternehmensbefragung zum IFRS für SMIs machen. Und zwar werden wir das getrennt mit einem gesonderten Fragebogen für kapitalmarktorientierte und nicht kapitalmarktorientierte machen. Also es ist schon in Prozess gebracht. Aber das dauert natürlich seine Zeit, einfach weil unsere ursprüngliche Untersuchung oder Survey auf dem ED bezogen war und nicht auf den endgültigen IFRS für SMIs, der nun wesentliche Änderungen hatte. Und auch, man kann da sagen, die Änderung, fast alle Änderungen in Richtung der Vorschläge vom DSR Comment Letter waren, wie zum Beispiel Amortisation von Goodwill und diese Dinge.
Kurze Zwischenfrage, Jochen, welche Relevanz sieht man für die kapitalmarktorientierten Unternehmen bei dem Thema?
Wir haben das eigentlich, wenn ich richtig ist, das nur eine Aufteilung, damit die Ergebnisse vergleichbar bleiben, so wie wir abgefragt bleiben, damit wir nicht auf einmal jetzt eine andere Population haben.
Ich frage, weil die ja eigentlich gar nicht zum Anwendungsbereich gehören.
Nee, wobei aber der DSR in seiner Meinung auch gesagt hat, dass das gegebenenfalls für kleine Börsennotierte der IFRS auch in Frage kommen könnte. Das will man sehen, ob da andere Reaktion ist. Oder ob die Unternehmen sagen, nee, wir sind jetzt voll IFRS, wenn sie einen Konzernabschluss haben, und bleiben da. Das waren die 2 Gründe. So, Vorstandsvergütung, alles zusammen ist ein ganz schwieriges Thema. Wir kommen ja nachher auch nochmal drauf, da können wir das auch nochmal kurz erläutern. Einfach von der Komplexität der Vergütungssysteme, der Anforderungen und auch der gesetzlichen Anforderungen, dass man halt eben sagt, ich muss insgesamt nennen, was ich gewähre, aber zum Beispiel für die aktienbasierten Vergütungen muss es auf jeden Fall bei der Gewährung genannt werden, während der DSR bis jetzt das Konzept der definitiven Vermögensmehrung vertreten hat, wo im Grunde mit Ausnahme dieser aktienbasierten Vergütung, weil am Gesetz kam er ja nicht vorbei, man sagt, erst dann, wenn es tatsächlich dem Berechtigten zugeflossen ist und nicht irgendwelche wahrscheinlichen Zahlen zu nennen, sonst müsste man ja auch Minusbeträge hin und wieder dann in den Folgejahren aufzeigen. Der DSR hat da auch mit Hilfe eines, wie sagt man da, HR-Unternehmens verschiedene Modelle durchdiskutiert. Wir haben auch Konzepte durch die andere möglichen Konzepte diskutiert, wie zum Beispiel alles bei Gewährung zu nennen, ganz egal was es ist. Das Riesenproblem dabei ist nur, dass ich dann wieder wahrscheinliche Werte ausrechnen muss, ja. Wenn das, wir hatten das ja vorhin schon mal angesprochen, wenn ich Performance-Faktoren habe, Nachhaltigkeitsthemen, die jetzt alles in den Vorschriften sind, kann man nur schätzen. Und diese Werte verändern sich, dann gibt es wieder Minuszahlen. Vom Verständnis her wäre das wahrscheinlich das einfachste Modell, aber der DSR hat entschieden, das nicht zu verfolgen, dem kann ich auch nur zustimmen, weil es einfach total, ich will nicht irrsinnige Zahlen geben, aber einfach total von der Realität dann abweichende Zahlen. Das andere wäre eine Unterteilung nach endogen und exogen, nach welchen Kriterien, welche werden von außen beeinflusst oder andersrum gesagt, sind nicht vom Unternehmen beeinflussbar, danach zu unterteilen, ob man es gleich bei Gewährung nennt oder ob man auch wartet, bis es sich dann tatsächlich realisiert hat. wurde auch verworfen, weil die Abgrenzung sehr schwierig ist, was das ist, und die Logik auch nicht unbedingt nachvollziehbar ist in jedem Falle. Und wir sind bei diesem Konzept der definitiven Vermögensmehrung geblieben, was jetzt wahrscheinlich zusätzliche Angaben wieder erfordert. Und ich glaube, da wird keiner glücklich drüber sein. Und wahrscheinlich wird man uns dafür auch wieder etwas prügeln. Aber anders kann man es nicht machen. Und auch dieses HR-Unternehmen empfiehlt den Unternehmen, da eine Matrix zu machen, weil wenn ich verschiedene Vergütungsmodelle habe, die zu verschiedenen Zeitpunkten nach verschiedenen Kriterien sind, wie soll ich es anders darstellen? Und das ist die Anforderung des Gesetzes auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Modelle, die in der Praxis mittlerweile angewendet werden. Ja. Ob das noch einer dann wirklich versteht und richtig interpretiert und ob dann in einem Jahr die Gesamtzahl der Vergütung von allen richtig interpretiert wird. Wir sind ja hier gerade in diesem Konzern, so Bild-Zeitung. Schon wieder hat der und der Sohn so viel verdient. Kann man nur sagen, ist sehr fraglich. Ja. Bitte.
Du sprachst davon, dass möglicherweise der DSR geprügelt würde. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, sind das die Anforderungen des Gesetzes, die umgesetzt werden. Da sehe ich jetzt nicht, warum das dann in DSR drin ist.
Weil das Gesetz eigentlich das so ziemlich einfach nennt, wenn man sich den Text liest und man sagt, aktienbasierte sind so zu nennen und die gewährt werden und sich eigentlich mit den Problematiken jetzt überhaupt nicht beschäftigt. Da steht auch nicht viel dann zur Angabepflichten und was. Wir haben nur die Entscheidung zu treffen, was ist an Angabepflichten erforderlich, um im Grunde die Zahl, die dann im Einklang mit den Gesetzen unseres Erachtens dann gegeben wird, überhaupt angemessen zu erläutern. Und es gibt eine Matrix, wie sie auch empfohlen wird, ja.
Was ist denn die Auslegungsbasis für das Gesetz? Also was sieht man so als Sinn und Zweck der Angabepflichten an? Hat man da irgendein ein Modell aus Sicht irgendeiner Adressatengruppe entwickelt oder wie macht man das?
Adressat ist der Leser im Grunde dieser Information, dessen was gewährt wird. Ja. Das Gesetz spricht von Gewähren, das ist auch schon mal eine Interpretation, was wird gewährt. Und ich gewähre eine Tantieme, die je nach den Ergebnissen über die nächsten 4 Jahre und mit nachhaltigen Effekten nochmal 2 Jahre lang nicht ausgezahlt wird. Ist ja vom Gedankengang alles richtig, was der Gesetzgeber da jetzt vielleicht macht als Ausfluss auch der Finanzkrise. So, stelle ich das jetzt in dem Jahr 2010, wo das gewährt wurde, dar? Der kriegt das frühestens in meinem Beispiel, wenn ich es richtig gemacht habe, in 5 Jahren oder was, wenn er es überhaupt bekommt?
Also wir haben doch jetzt dann 2 Ziele der Rechnungslegung. Das eine ist ja, welche finanziellen Belastungen entstehen aus solchen Gewährleistungen, Zusagen für das Unternehmen. Und da ist es egal, ob es aktienbasiert oder sonst wie ist, wenn das Unternehmen eine finanzielle Verpflichtung eingeht, vorausgesetzt es hat gewisse Ergebnisentwicklungen, da muss eigentlich der Bilanzleser das wissen, wenn das materiell bedeutsam ist. Das andere ist, was jetzt aufgekommen ist, dass man eben eine zusätzliche Information, das kann man begründen, wie man will, über die Einkommens- und Vermögenslage des Managements im Jahresabschluss auch mit dabei haben will, unabhängig davon, was das jetzt fürs Unternehmen bedeutet, sondern dass sich der Leser eine Meinung bilden kann, ob die Kerle da zu viel verdienen oder nicht. Das sind 2 Ziele und die Frage ist, nach welchem Ziel gehen wir jetzt? Gehen wir nach dem ursprünglichen Bilanzziel?
Das Ziel ist, wir gehen im Grunde über die Angabepflicht, wir reden weniger über die Rechnungslegung hier, sondern über die Angaben und wir reden, das haben Sie absolut zutreffend, über den ersten Punkt, so wie es auch im Gesetz steht, was ich jetzt aber nicht vor mir habe, nicht wörtlich, für seine Tätigkeiten steht da im Gesetz so drin. Das, was er gewährt oder sie, muss man ja sagen, gewährt bekommen hat für die Tätigkeiten. Ja? Und das wird jetzt halt eben aufgrund der Modelle, die verlangt werden, BaFin hat ja auch da noch einiges rausgegeben, die allerdings nur für die regulierten gelten, Unternehmen gelten. Und das ist im Grunde die Thematik, jetzt das zu nennen. Und ich sage, da werden verschiedene Leute auch unterschiedliche Meinungen dazu haben. Ja.
Der HFA hat sich ja vor ein paar Jahren auch mal intensiver mit der Thematik befasst und war im Wesentlichen ja zu dem Ergebnis gekommen, man sollte die Angabepflicht, was das Timing anbelangt, am Aufwandsverlauf orientieren. Das passt allerdings nicht bei echten Aktienoptionen, weil viele da gar keinen Aufwand buchen. Da muss man was Eigenes machen, das ist klar. Aber alle anderen Vergütungsbestandteile werden irgendwann mal in der G&V erfasst. Und die Frage war eben im HFA, warum muss ich jetzt zusätzlich zu einer oder abweichend von einer Angabe dieser Aufwandselemente bezogen auf die relevanten Personenkreise dann noch ein anderes Konzept mir ausdenken, genannt definitive Vermögensmehrung, was den Erstellern sicherlich nochmal eine Menge Arbeit und Komplikationen macht und wo man sich auch die Frage stellen muss, was schafft es an Zusatzinformationen für den Abschlussleser? Ich weiß nicht, ob man da nochmal eingestiegen ist.
Naja, da sind wir im Rahmen der Modelle, was man so nennen könnte, nochmal eingestiegen. Aber wir sind eigentlich von dem Modell im Grunde mit der Rechnungslegung in Übereinstimmung zu raten, trotz all diesem Abkommen, weil wir meinen, dass je nachdem, wie man das behandelt, wir halt eben auch zu negativen Beträgen nachher wieder, wenn ich was auflösen muss. Ja, Norbert, du zuckst die Schultern. Das kommt auch nicht gut an, wenn einer 5 Millionen bekommt und im nächsten Jahr korrigiere ich um 2 Millionen, ja, weil er die nämlich in Wahrheit nicht bekommt. Das mag zwar fürs Accounting nach den Regeln in Ordnung gewesen sein. Das ist mit einer der Hauptgründe, warum wir, wie du zu Recht sagst, noch ein anderes Konzept eingeführt haben und versuchen, das reinzubringen. Uns ist bewusst in der Diskussion, das möchte ich nochmal ganz deutlich machen, deswegen haben wir auch die anderen möglichen Konzepte diskutiert, dass das nicht optimal ist, ja, und dass damit auch für die Preparer nochmal etwas zusätzlicher Aufwand ist, der aber im Grunde mit nochmal, das macht es ja auch problematisch, mit der Ausnahme der Aktienbasierten, die ja eindeutig bei Gewährungen wiederum gezeigt werden müssen, bei den anderen halt eben nur die tatsächlich realisierten Werte darstellen, was es vielleicht einfacher macht. Aber vielleicht kann ich das nachher mal zeigen, kurz als Grafik von diesem HR-Unternehmen, die mal so ein komplexes Modell, aber aus der Realität, wie das dann aussieht, was da alles so dann gemacht wird, ja, im Sinne des Gesetzes und zu halt eben Ergebnissen führt, wo man einfach nicht mehr sagen kann, was welchem Jahr auch richtig zugeordnet ist. Aber das ist das Problem. So, wenn ich vielleicht weitergehen darf, oder gibt es noch andere Themen dazu, wir können das gerne nachher, wir haben ja noch eine Session da bei Vorstandsvergütung. Financial Instruments Impairment oder Amortized Cost und Impairment, das habe ich das letzte Mal schon die vorläufigen Diskussionsergebnisse angegeben. Summa summarum, wir sind dabei im Umlaufverfahren, die Stellungnahme, den Comment Letter abzustimmen. Kurz der Hintergrund nochmal, insbesondere Thema Expected Loss Model. Wir sind der Meinung, nach Diskussion aller Aspekte, dass das gar nicht so das Gelbe vom Ei ist. Erstens mal, es kann genauso prozyklisch sein, dass nämlich, wenn die Erwartungen sich ändern, dann kriege ich genauso prozyklische Effekte. Zweitens, ja, es hat einen gewissen Vorteil, in dem Sinne, dass es konzeptionell, wie man so schön im Englischen sagt, vielleicht superior ist, bei Ersterfassung, weil ich die Einschätzung des Managements übernehme, und die eine Hauptkomponente Zins und Credit Risk voneinander trenne und dann entsprechend entwickle. Die Kritik ist ja bekannt, die an dem anderen Modell existiert. Kritisch wird auch gefragt, es gibt aber noch andere Kosten, die in der Kalkulation da eingehen, wie Service Cost etc., die werden nicht abgetrennt. die bleiben letztlich dann beim irgendeinem Aufwand und werden nicht vom Interest Income, also vom Brutto Interest Income dann abgezogen. Das ist aber G&V Darstellungssache. Und dem steht gegenüber, dass man bei der Umstellung einen ziemlich großen Aufwand hat. Einige Kreditinstitute haben vielleicht solche Modelle schon entwickelt. Es erfordert eine große historische Basis. Für die anderen, das ist auch ein Kritikpunkt, dass der ganze Standard hinsichtlich Impairment sehr stark auf Kreditinstitute, Finanzinstitutionen ausgelegt ist. Ob das Richtige für Corporates ist, eine Frage. Auch Themen, die nicht angesprochen worden sind, die sich auf Revenue Recognition dann wiederum beziehen. Wenn ich halt eben das Kreditrisiko rausziehe, wie mache ich das, zu welchem Zeitpunkt genau? Ist es dann eine Umsatzschmälerung oder was ist es? Und was ist es, wenn es sich nachher anders entwickelt? Summa summarum, also wir sind nicht so überzeugt, dass es insgesamt das Modell eine ganz große Verbesserung ist und stellen schon die Frage, entweder muss es noch Practical Expedience geben, die auch klarstellen und vereinfachen, wie man das macht, oder dass man das Incurred Loss Model vielleicht etwas verbessert, weitergeht, wobei es auch ein offenes Geheimnis ist, dass im Grunde insbesondere bei Finanzinstitutionen, aber auch bei anderen bereits, die sogenannten Incurred but not yet reported, in diesem Sinne gewisse Wertberichtigungen gebildet werden. Und deswegen stellen wir da auch kritische Fragen. Also wir gehen da nicht mit Jubel und Jauchzen, eher mit ziemlich viel Kritik auf diesen Idee ein. Latente Steuern sind wir auch so in den letzten Zügen, das kann man wahrhaft sagen. Schwieriges Thema. Der DSR hat nach Erhalt der Stellungnahmen das sehr ausgiebig diskutiert. Die Stellungnahmen waren ja teilweise sehr konträr und der DSR hat auch nach längeren Diskussionen dann einige der aufgeworfenen Punkte, die wesentlichsten Punkte, korrigiert oder geändert. Zum Beispiel Verlustverträge können in speziellen Situationen, wie es auch in dem HFA-Entwurf, Nummer vergesse ich immer, 27 oder was? 27, auch über 5 Jahre, was auch dem grundsätzlichen Konzept besser entspricht. Was durch Spielmock eingeführt wurde, ist halt eben nicht vollständig, das Gesamtkonzept. Auf der einen Seite dann auch das 306 ist es, glaube ich, oder 308, Verbot von latenten Steuern für Outside-Basis-Differenzen. Da hatten wir vorher eine kleine Differenz drin für phasenverschobene Ergebnisübernahmen. Das lassen wir auch. Wir sagen der Einfachheit halber, offensichtlich wollte der Gesetzgeber tatsächlich alles befreien und muss keine latente Steuern bilden. Bei den Angaben sind wir aus den letzten Diskussionen, das werden wir aber nochmal diskutieren, die Überleitungsrechnung, da sind wir weiterhin dabei. Die Praxis oder die Community, nicht alle, kann man sagen, aber doch viele, möchte das nicht haben. Werden wir diskutieren, ob wirklich das noch gefordert, ob es nur für einen Konzernabschluss ist, wo man eine gewisse Größenordnung erstellt. Persönlich kann ich nur sagen, nach meinen Erfahrungen sollte die Praxis es in jedem Fall machen, unabhängig von der Entscheidung des Veröffentlichen, weil Fehler stellt man an dieser Überleitungsrechnung am schnellsten fest. Und ob derjenige, der das gemacht hat, das System von latenten Steuern verstanden hat. Also das habe ich in meiner Praxis immer festgestellt. Aber das ist ein ganz anderer helpful hint. Wir sind auch weiterhin bei den Angaben zu den latenten Steuern, die aufgrund von wahrgenommenen Aktivierungswahlrechten nicht aktiviert wurden, dass man dazu Angaben machen muss. Wir gehen aber von den quantitativen Angaben weg und gehen zu mehr qualitativen Angaben, wenn man damit auch das Nutzenpotenzial zum Beispiel von nicht aktivierten Verlustverträgen, also von bestehenden Verlustverträgen, aber nicht aktiviert als latente Steuern, wenn man das daraus auch ersehen kann, also keine Pflicht mehr zu quantitativen. Soll ich oder wollen wir jetzt unterbrechen? Weil 12 Uhr Mittagszeit ist.
Ich weiß nicht, wie lange du noch. Was meinst du?
Viertelstunde.
Brauchen wir schon noch. Dann sollten wir unterbrechen, glaube ich, weil.
Ja?
Dann sehen wir uns. Schaffen wir es Viertel vor oder ist das zu kurz?
Nein,
schaffen wir. Oh, also dann wieder 12.45 Uhr. Ja, begrüße Sie zum zweiten Teil der 40. RIX-Sitzung. Wir waren noch beim Agendapunkt 3, Berichterstattung, Aktivitäten des DSR.
Okay, vielen Dank. Der DSR hat auch ein Projekt für die Überarbeitung Konzernrechnungslegung im weitesten Sinne. Ich komme mal gleich zu den Einschränkungen, konsolidieren, das heißt Überarbeitung des heutigen DS4. Durch die Änderungen von Billmock sind hier entscheidende Änderungen gekommen, insbesondere hinsichtlich Zweckgesellschaften. Wir sind im Moment, ist noch nicht endgültig entschieden, noch in der Diskussion, ob wir das Thema wegen der Bedeutung und der Vorhebung von Zweckgesellschaften oder Zweckeinheiten durch den Gesetzgeber, dass wir uns darauf erstmal konzentrieren, sprich Thema Konsolidierungskreis oder ob der DS4 dann doch in der Gesamtheit überarbeitet wird oder dass man, wie gesagt, den erstgenannten Teil, Konsolidierungskreis etc., Thema beherrschender Einfluss oder Möglichkeit zum beherrschenden Einfluss vorzieht und dann einen zweiten Standard aus den anderen Teilen macht, wie zum Beispiel Unternehmenserwerbe, die ja heute im DS4 sind und die auch über... ist noch nicht endgültig entschieden. IASB, Reporting Entity, muss im Moment überlegen, ob die Stellungnahme jetzt schon endgültig raus ist. Ich glaube, kann mir jemand helfen? Ist noch nicht endgültig raus, gell? Genau. Wir eigentlich bei der früheren Haltung, die wir in unserem Comment Letter zu dem Discussion Paper geäußert haben, eigentlich wiederholen, insbesondere zu den Themen, dass der IASB nicht vorschreiben sollte, zum Beispiel wann für eine Reporting Entity eine Abschlusspflicht besteht oder nicht. Das ist unseres Erachtens nach soll das weiterhin die jeweilige Jurisdiktion bleiben. Auch Dinge, die auch unverändert aus dem Discussion Paper übernommen wurden, in dem ID, wo gesagt wird, ein Einzelabschluss darf praktisch nur mit einem Konzernabschluss zusammen veröffentlicht werden, wenn es einen solchen Konzernabschluss gibt. Also diese Gewichtung, die entspricht auch nicht unserer Denkweise. Auch die Frage nochmal thematisiert, der ISB sagt zwar in dem ID, dass normalerweise eine rechtliche Einheit eine solche Reporting Entity darstellt, aber sagt nicht, grundsätzlich ist das immer so. Es könnte also Ausnahmen geben, das sind ja auch andere Meinungen, weil wir meinen sind, dass das auch die Jurisdiktion festhalten soll. Fragen dazu? Ich mache es jetzt etwas schnell. Offensichtlich nicht.
Kurze Frage, weil ich sagte DAS, es ist vom Grundsatz her richtig, in die Richtung zu gehen, über Combined Financials nachzudenken, Reporting Entity in der Form zu definieren, also unterstützt die Vorschläge des IASB oder ist der DAS trotz der Kritikpunkte, die Sie angesprochen haben, overall eher kritisch eingestellt? Das habe ich nicht ganz.
Overall zu der Reporting Entity kritisch. Wir sind also eigentlich der Meinung, dass das gar nicht unbedingt gemacht werden muss. Da gibt es auch noch ein paar andere Themen. Zu Combined Financial Statements überlege ich jetzt, wir sagen da nicht Nein dazu. Ich glaube aber, wir äußern doch etwas Kritik, ob das unbedingt, ich muss überlegen, ob das noch General Purpose Financial Statements sind oder ob das Special, glaube ich, kommt rein, aber der ist noch nicht endgültig. Aber die Hauptkritikpunkte, ich meine, der ED ist auch praktisch nicht verändert gegenüber dem Discussion Paper. Es wurde fast alles so übernommen. Ne? Und von daher sind die Kritikpunkte die gleichen. Aber ich glaube, die Hauptkritikpunkte ist, dass, wie gesagt, der IASB sich nicht eigentlich in die Thematik hineinhängen sollte, wann eine Jurisdiktion einen Abschluss für was für eine Einheit verlangt. Also zum Beispiel, wenn wir einen Teilkonzernabschluss haben, wird das auch kritisch nach dem Begriff der Reporting Entity. Ja, ja. Oder muss zumindest, wenn es einen Konzernabschluss gibt, wieder mit dem Konzernabschluss zusammen veröffentlicht werden. Weil er offensichtlich der Meinung ist, der IASB, dass wenn es einen Konzernabschluss gibt, dass das wohl der einzig Richtige ist. Ja.
Dem stimme ich soweit zu, dass das soweit gesagt wird. Nichtsdestotrotz sind wir doch ein Teilkonzernabschluss solo, verstehe ich, wird schwierig. Nein, Entschuldigung, der Teilkonzernabschluss solo wird nach dem Reporting Entity Draft machbar. Der Einzelabschluss der Zwischenholding solo, der wäre nicht machbar, weil der als separate nur gemeinsam mit einem Konzernabschluss gehen würde.
Machbar ist alles. Das sagt ja der IASB, sagt ja nicht, dass das nicht machbar ist, aber er sagt ja eigentlich eindeutig, wenn ich zum Beispiel einen solchen Einzelabschluss
und es gibt einen Konzernabschluss, dann kann ich den nicht alleine veröffentlichen.
Ich habe es auch so verstanden wie Sie, Herr Hein. Das ist am Ende Einzelabschluss heißt, ich habe eine Einheit und wende darauf die Regeln einer Separate Financial Statements an. Das kann ich nicht alleine. Ich muss für diese Einheit dann zusammen auch den Consolidated. Aber ein Teilkonzernabschluss, der ein Consolidated ist, den kann ich alleine machen. So habe ich es aber auch verstanden.
Also alleine machen, da habe ich meine Zweifel dran. Wenn ich einen übergeordneten Konzernabschluss habe?
Weil der Teilkonzernabschluss ist ja ein Consolidated und das Tannenbaum-Prinzip ist ja, der 27er gibt mir die Möglichkeit zu sagen, ich nehme das Tannenbaum-Prinzip in Anspruch und habe deswegen einen übergeordneten mit befreiender Wirkung. Aber das ist eine freiwillige Option, wenn ich so will, die natürlich faktisch von jedem ausgeübt wird. Aber die Zwischenholung, die einen Teilkonzernabschluss macht, ist aus meiner Sicht voll IAS 27 und damit auch komplett IFRS-konform. Ich habe nur das Problem mit dem Einzelabschluss der Zwischenholding, wie ich es mit dem Einzelabschluss jeder anderen Einheit auch als Schwierigkeit haben würde.
Okay. Also müsste ich jetzt nochmal nachgucken hinsichtlich des Teilkonzernabschlusses. Mein Verständnis war eigentlich, dass das auch nicht geht. Wenn es, wie gesagt, dann den vollen Konzernabschluss gibt. Nochmal, machen kann ich das. Es ging nur um die Frage der Veröffentlichung, wie ich ihn darstellen muss, ne? IAS 37 mache ich ganz kurz, weil das hatte ich schon in der letzten RIC-Sitzung die Richtung gesagt. Ich würde mal so ganz kurz sagen, ziemlich komplette Ablehnung. Ja, Grundsatz. Lagebericht ist auch eine Neuüberarbeitung vorgesehen. Wir hatten ja damals nur die Änderungen aus dem Billmock direkt hineingearbeitet. Es geht jetzt aber in eine weitergehende Überarbeitung. Wir haben ja da schon auch mal eine Umfrage gemacht. Wir hatten dann auch bei Wirtschaftsprüfern eine Umfrage gemacht. Und zwar die Hauptfrage war, sollte man differenzieren für kleine Unternehmen oder für große Unternehmen, dass man da unterschiedliche Regeln hat, um es für die kleinere gegebenenfalls machen soll. Das Ergebnis dieser Umfrage von Wirtschaftsprüfern, wie gesagt, war eigentlich volle Zustimmung, dass man eine solche Differenzierung machen sollte. Wir haben aber im DSR noch nicht entschieden, welche weiteren Kriterien jetzt noch hinzugezogen werden sollten oder ob man es nur bei der Größenordnung bleibt. Also Größenordnung wird sicherlich ein Kriterium sein. Aber die Frage ist, ob es noch qualitative Kriterien geben sollten und ob es dann praktisch zwei unterschiedliche Rahmenwerke gibt oder ob man das in einem Standard dann mitverarbeitet. Sie unterbrechen mich, wenn Sie irgendwo eine Frage haben, weil ich gehe jetzt relativ schnell durch. Themen, die jetzt noch nicht weitergeführt werden konnten, führe ich jetzt nur ganz kurz auf. Financial Instruments with Characteristics of Equity. Da soll ja jetzt bald was rauskommen. Wir haben eigentlich dann nur beschlossen, dass wir jetzt nicht nochmal die alten Themen und Abgrenzungskonzepte der DSR, hat ja diesen sogenannten Absorption Loss Approach vertreten, dass man die nicht mehr aufrollt, weil das bringt wahrscheinlich nichts mehr, sondern sich dann dem Approach, der ja stark vom FSB dann geprägt sein wird, den als solchen anguckt und dann halt kommentiert. Zurück wieder zum Deutschen. DR12 wird überarbeitet, immaterielle Vermögenswerte, weil da ja auch das Ansatzwahlrecht für selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände gekommen ist, haben wir eigentlich nur beschlossen, dass wir eine Arbeitsgruppe da einsetzen, sonst noch nicht weiter. Wir wurden zwischendurch über verschiedene Projekte vom ISB noch informiert, die dann aber wieder verzögert wurden, so dass ich da auch nicht aus Zeitgründen drauf eingehe. Hedge Accounting fällt darunter zum Beispiel. Konzern habe ich genannt. Also, und dann hat der DSR die Anfrage EFRAG Draft Advice on Compatibility of the IFRS for SMEs and the EU Accounting Directives natürlich beantwortet. Ich weiß nicht, wer sich das im Detail angesehen hat. EFRAG hat 7 Konfliktpunkte, grundsätzliche Konfliktpunkte zwischen IFRS für SMEs und den EG-Bilanzrichtlinien gesehen. Wir sind der Meinung gewesen, dass bei zweien das nicht der Fall, oder bei einigen so nicht der Fall, sondern bei zwei definitiv. Mittlerweile, das habe ich jetzt aber auch noch nicht gelesen, hat EFRAG das abgeschlossen und es hat auch 2 reduziert. Ich glaube, es sind jetzt noch 5, die in der Gesamtbetrachtung aber wahrscheinlich nicht eine, muss ich sehr vorsichtig sein, insgesamt nicht so eine wesentliche Bedeutung für das Accounting haben. Das sind also gewisse Sonderfälle, die auftreten können. Und auch die Frage, und das hat der DSR auch in der Kommentierung gestellt, ob man das dann nicht bei den EG-Bilanzrichtlinien vielleicht ändern sollte. Zum Beispiel erinnern Sie sich sicher noch dran an den Ausweis Extraordinary, Incurring Expense, also außerordentliche Posten, die in der Richtlinie vorgeschrieben sind, als Ausweis unterhalb des Income from Ordinary Activities und dann als Nettoposten nach Steuern. Das hat der ISB vor 4 oder 5 Jahren gesagt, das machen wir nicht mehr, das kann man so nicht machen. Und da muss man noch sagen, es ist ja nicht so, dass in IFRS-Abschlüssen, jetzt verwende ich bewusst andere Begriffe, und das machen Unternehmen ja auch zu Recht so, besondere Punkte von besonderem Interesse, Restrukturierungsaufwendung getrennt zeigen, aber halt eben oberhalb des Ergebnisses und vor Steuern. Wenn diese extraordinary Income ist ja nachsteuern, ist nachsteuern und netto gesehen, aber die Bilanzrichtlinien schreiben das noch vor. Das ist aber wirklich diskussionswürdig. Ja, das haben wir auch getestet. Ich war auch verwundert. Ich dachte, das wäre zuerst ein Missverständnis, aber es ist so, dass die Richtlinien das noch verlangen. Ob man das dann nicht ändern kann. So, ansonsten, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ziehen sich viele wichtige Themen durch die 3 Sitzungen durch, wie ED 37, aber die habe ich abgeschlossen, dann wäre ich zu Ende. Ich weiß nicht, ED 37 ist ein ganz wichtiger Standard und wie gesagt, wir sind sehr ablehnend. Der DSR bleibt bei seinem generellen Konzept, dass man mehr Management Approach fährt und so bewertet, wie man es auch macht. Wenn man also Verpflichtungen erfüllt, dann sollten die auch mit diesen Kosten bewertet werden und nicht wie zum Beispiel bei Service Obligation dann nach einem Marktpreis geguckt werden. Unterstellung, dass es für jeden Service praktisch einen Markt gibt, ist meines Erachtens so blauäugig, so naiv. Wir haben das Beispiel auch reingebracht, was schon öfters genannt worden ist, wenn, ich weiß jetzt nicht, welche Automarken, als Deutsche haben wir natürlich Automarken genommen, welche Automarken wir letztlich genommen haben, aber wenn ein Porsche-Fahrer zum Service geht, dann geht er zu Porsche und der Porsche fragt nicht bei Mercedes, was wird es bei dir kosten? Also wenn ich einen Porsche zu Mercedes fahren würde und sage, machst du bitte den Service, dann gucken die mich an, irgendwo auf der falschen Welt. Und diese Dinge, aber noch ein paar andere Kriterien. Ich glaube, der ISB ist hier wirklich auf dem Irrweg und deswegen auch die ziemliche Ablehnung des gesamten IDs. Ich weiß nicht, wie die Häuser da, ob es da positivere Stimmen gibt, aber...
Also ich kann es für unser Haus sagen, also wir stehen eben auch extrem kritisch gegenüber, haben es nicht begrüßt, dass nur der Measurement-Teil rausgezogen wird, sind bei dem Recognition-Teil genauso wenig überzeugt.
Ja.
Irgendwie ist es schon eine merkwürdige Variante, wenn man, ich muss jetzt lügen, war das Anfang April oder Ende März, als dieses Paper nochmal rüberkam und uns allen gesagt worden ist, dass wir auch in der Vergangenheit schon nicht verstanden haben, wie man nach IS 37 richtig vorgeht. Das hat doch einiges an Stirnrunzeln ausgelöst.
Ja, ich glaube auch, dass der ISB da auch gewisse Dinge hineininterpretiert, die man Wortlaut, wo man auch, sage ich auch, manchmal nicht aufgepasst hat, was gemacht wurde bei Garantierückstellungen und so. Was wir noch besonders in Stellungnahmen nochmal hervorgehoben haben, da hat auch die ISB-Staff nochmal was rausgegeben hat, war zu dem Thema Rechtsstreitigkeiten und nochmal die Bestätigung, dass wenn keine Schuld, ich mache es sicher vereinfacht, wenn keine Schuld vorliegt oder das Mensch mit der festen Meinung ist, dass man dann auch keine Rückstellung zu bilden hat, auch wenn es vielleicht später dann zu gewissen Abfindungen kommt oder Ausgleichszahlungen, wie auch immer. Aber das nochmal zu bestätigen, das haben wir nochmal sehr deutlich gemacht und wir haben auch lange über die Fälle diskutiert, die leider wieder aus dem US-Rechtsraum herauskommen, der Pharmaindustrie, aber auch gibt es da auch andere Themen, Produkt. Was bedeutet das, wenn auf einmal über Rechtsanwälte Sammelklagen kommen, wo man erstens mal Jahre braucht, um die einzelnen Ansprüche überhaupt zu prüfen, und man stellt immer fest, nachdem was uns erläutert wurde, da waren dann welche dabei, die haben das Produkt überhaupt niemals benutzt. Ja, das war überhaupt nicht ursächlich. Aber das Thema ist halt eben, soll man eine Rückstellung bilden, nur weil es vielleicht wahrscheinlich ist, dass es halt eben im Grunde zu irgendeiner Ausgleichszahlung kommt, die aber eigentlich dann auch nichts mehr mit Schuld oder sonst was zu tun hat. Und da haben wir die Meinung also vertreten an dem Board, dass das nicht der Fall sein sollte.
Ich glaube, da sprechen Sie einen ganz, ganz wichtigen Teil an. Denn das, was man bei dem 37er nicht vergessen darf aus meiner Sicht, ist, wir dürfen nicht mit dem Gedanken des heutigen Scopes rangehen, an das, was nachher in dem verbleibenden 37er noch drin ist. Es sind ja viele Teile, die einfach rausgehen. Ja. Also Dinge, die jetzt beispielsweise leasingbezogen sind und sonst irgendwo eine Provision oder ein Call ausgelöst hätten, gehen in den 17er und den Leasing-Standard rein. Die ganzen Dinge nachher, genau in Revenue Recognition wollte ich gerade darauf hinaus, also alles, was Garantiefälle, auch zum Teil vielleicht Haftungsfälle etc. angeht, ein großer Teil geht rein in 19 hinsichtlich Restrukturierung und vergleichbaren Dingen, sodass als Nukleus wahrscheinlich tatsächlich der Bereich Litigations und Legal Claims überbleiben wird. Und ist ein bisschen in die Glaskugel schauend, aber man weiß, dass Vers 5 im Augenblick nicht auf der Überarbeitungsagenda steht und 37 sich völlig anders entwickelt, ist das sicherlich hinsichtlich Conversions kein hilfreicher Schritt.
Auf das Thema Convergence bei den einzelnen Standards bin ich jetzt nicht mehr eingegangen.
Noch eine Frage zu einem anderen Thema, Sie sind vorhin kurz aufgegangen, nämlich auf den Vers 5 bzw. Lagebericht. Da haben wir ja auch Anfang des Jahres das Meeting gehabt, dann gibt es ja diese Varianten zu sagen, der Lageberichtsstandard wird insgesamt überarbeitet, man geht auch auf den Prognosebericht und will sich die Teile nochmal anschauen. Gibt es da schon weitere Ideen? Gibt es da hinsichtlich des möglichen Timings etwas, wo Sie sagen, da sieht sich der Rat im Augenblick?
Timing gibt es sicherlich eine Planung, um offen zu sein. In der Arbeitsgruppe wurde auch festgelegt, aber da bin ich jetzt, muss ich sagen, solche Einzelheiten bin ich überfragt. Tut mir leid, wirklich, da müssen wir nachgucken, weil ich konzentriere mich jetzt wirklich auf die wesentlichen Dinge, wo konzeptionelle
völlig in Ordnung. Also
andere Meinungen hier sind, klar. Weiß nicht, aber Planung gibt es sicher.
Vielleicht kann ich dazu ergänzen, also die Arbeitsgruppe, die vom DSR einberufen wurde, die steht jetzt fest, da sind also alle Personen benannt. Und es könnte sein, dass die die konstituierende Sitzung im Juni noch hat oder im Juli. Und ich glaube, das Zeitfenster zur Überarbeitung von der DRS 5 und 15 ist dann bis Mitte 2011 etwa.
Auf der letzte wollte ich gerade noch, ich hatte irgendwie grob in Erinnerung, dass man mit einem Explorer-Draft noch bis zum Jahresende draußen sein wollte. Das ist immer dann die Frage gewesen, ob irgendwas Finales noch für die Prüfungssaison 2010 da sein wird. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, bei dem Timing wird das nicht der Fall sein, sondern wird dann über die Saison 2011.
Das versuchen wir bei Konsolidierung zu erreichen.
Okay,
aber und das war auch mit einem Punkt gegebenenfalls, aber noch nicht endgültig entschieden, den jetzt erstmal runterzustrippen. Ja. Das ist Konsolidierung. Das wollen wir möglichst erreichen, ist aber auch schon ehrgeizig. Ja, weil das wäre dann wirklich hilfreich. Aber Lagebericht, nein, wäre es nicht zu schaffen.